Das Nordreich ist fertig. Es geht weiter mit Hiskia und bald mit diesen Herren. Die Ägypter haben nichts mehr zu melden. Längere Zeit, die absoluten damaligen Weltherrscher sind jetzt die Assyrer. Und da müssen die anderen Völker dann schon parieren, ja. Und wehe, wenn irgendjemand versucht, irgendein Bündnis zu machen oder anzufangen gegen den Assyrern. Die waren grausam, die Assyrer. Die waren Vorgänger von Saddam Hussein. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Hiskia hat zwar den Tempel gereinigt und der Passa gefeiert, aber der nächste König von Assyrien, Sanherib, schon bereits am Anfang seiner Königszeit, merkt, Hiskia versucht es doch bei den Ägyptern. Und da muss Sanherib handeln und er kommt. Und vom Norden kommend räumt er aus, er nimmt ein alle befestigte Städte in Juda, geht gegen Hiskias zweite Hauptstadt Lachish vor und belagert Jerusalem. In der Zeit seit Rehobeam, der Sohn von Salomo, haben die jüdischen Könige ganze Ketten von befestigten Städten aufgebaut, um ihre Hauptstadt Jerusalem zu verteidigen. Auf dieser Seite brauchen sie keine starke Verteidigung, es war zu steil für Kriegswagen. Aber auf allen Wegen, die vom Norden, vom Westen und von Süden kamen, gab es ganze Verteidigungssysteme. Und diese verschiedenen Festungen, die waren alle mit Rauchsignalen miteinander in Sichtweite verbunden. Und der ganze Angelpunkt von dem ganzen Verteidigungssystem war diese Stadt Lachish hier. Ja, ganz wichtig situiert gegenüber den Philistern hier. Und jetzt geht Sanherib auch gegen Lachish vor. Im 14. Regierungsjahr von Hiskia fiel Sanherib, der König von Assyrien, mit seinen Truppen in das Land Juda ein und eroberte alle befestigte Städte. Als der Assyrerkönig noch vor der Stadt Lachish lag, also zweite Hauptstadt von Hiskia, schickte Hiskia Boten zu ihm und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, kämpfe nicht weiter gegen mich, ich werde alles zahlen, was du forderst. Aber Sanherib ist entschlossen, aus diesem Mann ein Exempel zu machen und er lässt nicht ab. Jetzt gehen wir nach Lachish. Lachish ist heute ein Ruinenhügel. Man braucht hier ein arabisches Wort, Tell, dafür. Ein Tell ist ein alter Siedlungshügel, bestehend aus mehreren Kulturschichten, Städten und Stadtteilen, Dörfern und so weiter, Siedlungen, die während Jahrtausenden übereinander gebaut worden sind. In Megiddo zum Beispiel sind es 29 solche Kulturschichten innerhalb von 3.500 Jahren. Eine Stadt über dem anderen, eine Wohnungsebene über dem anderen. Und es sind die Keramiken, die Tonstücke und Töpfe und so weiter, die man benutzt, um diese verschiedenen Kulturen zu identifizieren und auseinanderzuhalten. Und anhand von ganz typischen Keramiken, die nur in einer bestimmten Periode, zum Beispiel nur in der israelitischen Periode, kommen diese vor, ja? Und andere nur in anderen Perioden. So kann man diese verschiedenen Schichten auseinanderhalten. Einer von Israels hervorragenden Archäologen ist David Ushishkin. Ich habe mit David zusammengearbeitet in Megiddo, aber er ist der Ausgräber von Lachish gewesen. Und anhand von seiner sehr guten Ausgrabung kann man sich ein ziemlich gutes Bild machen von Hiskias zweiter Hauptstadt zu der Zeit. Es ist eine Garnisonstadt, das heißt, es ist nicht ein Handelsstadt oder so, sondern eine Soldatenstadt. Soldaten und ihre Familien. Und dann ein riesen Palast für Hiskia, zum Beispiel im Sommer, könnte er hier residieren, ja. Nun, besondere Gefahr kommt von dieser Seite. Hier war ein Hügel und deswegen war eine doppelte Verteidigungsmauer hier. Und in der Tat hat Sanherib sein Feldquartier hier aufgebaut auf diesem Hügel, wo heute ein Kibbutz ist. Und hier hinten haben wir das Tell. Also die israelische Stadt war hier oben und streckte weit nach hinten. Das ist so spitz hier nach vorn. Nun, die Strategie der Assyrer war, mit Kriegsmaschinen gegen die Mauern solcher Städte vorzugehen. Aber das war in diesem Fall gar nicht so einfach, denn die Mauern der jüdischen Stadt waren hier oben. Hier war das assyrische Lager. Und es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, diesen schweren Maschinen so eine steile Hang hochzuschieben. Deswegen hat Sanherib Tausenden von jüdischen Sklaven aus den schon besiegten Dörfern und Städten zusammentrommeln lassen. Jeder bekam einen Korb und sie müssen unter den wachsamen Augen von assyrischen Soldaten Erde und Steine hier hinkippen. Hunderte von Male sind sie gelaufen, ja. Also letzten Sommer habe ich ja pro Tag, weil ich bin eher ein starker Typ und der Professor hat gemeint, ich könnte Dreck schaufeln. Also er hat mich mehr für das eingesetzt als für die Feinarbeit. Ich habe 2 Tonnen Erde pro Tag bewegt und ich kam mir vor wie ein Sklave da von Sanherib, ja. Also Erde hingekippt, ja. Und hier oben hocken die Juden und die schießen natürlich nicht auf ihren Brüdern. Ja, also ganz schlaue Sache. Und diese Rampe, die war so. Jetzt ist nur noch ein Teil davon übrig. Und als es fertig war, da zogen und stießen die jüdischen Sklaven diese Kriegsmaschinen hoch. Sanherib ließ das in einem 14 Meter langen Gipsrelief an der Innenwände seiner Palast in Nineveh abbilden. Er war sehr stolz auf diese Eroberung. Übrigens, er lässt das natürlich sehr dramatisch darstellen, mit steilen Rampen. In Wirklichkeit wäre es etwa so. Aber die Juden in der Stadt, die schmeißen alles, was sie können, runter. Brennende Fackeln, Steine, Wagenräder, Leiter, also da war einiges los. Die Assyrer setzten 4 Einheiten ein. Einer hielt einen aus Schilf gebauten Riesenschild, mannesgroß. Dahinter war versteckt ein Bogenschütze und hinter dran 2 Schleuderer. David Oshishkins Team hat hunderte von solchen Schleuderkugeln bei der Ausgrabung geborgen und auch ein Teil von einem Schleuder. Ja. Und diese 2 Schleuder, die arbeiteten ja, miteinander, ja, auf die Plätze fertig los, paar Mal um den Kopf ein Schnur losgelassen und ab ging dieser Riesenstein. Und übrigens, wenn Sie sich die Steine vorstellen wollen, die David brauchte, um Goliath umzubringen, bitte nicht kleine Steinlein, so ping, ja, sondern das sind riesige Brocken, nicht? Und nun, in diesem Fall schießt man nicht direkt gegen den Leuten oben auf der Mauer. Man schießt im hohen Bogen, da gehen diese Geschütze hoch und kommen von oben. Und da müssen die an der Mauer natürlich das Schild hochhalten und zack, da kommt der Pfeil. Die arbeiten zusammen, die Bogenschützer und die Schleuder. Und diese Pfeile, sie hatten oft Namen darauf. Zum Beispiel, ich würde Richard darauf schreiben und dann zack, ein Gruß von mir an Sie. Und später schicke ich meine Waffen Bursche da, mein Waffenträger, und holt das heraus, Richard, und Sie werden ausgezogen, ich kriege Ihre Waffen, Ihre Waffenrüstung, ja, wird auf den Haufen getan für mich. Und das wird natürlich für den Nächsten. Zack, ein Gruß von mir. Ja. Leichte Waffen, denn das ist Infanterie, die werden nicht mit Lastwagen an der Front gebracht. Und deswegen, jeder Soldat hat sehr leichte Speere und Keulen und so weiter. Obwohl Hiskia um Gnaden bat, dennoch schickte der Syrerkönig von Lachisch aus seine 3 obersten Hofleuten. Einer davon konnte Hebräisch, und das ist einer von diesen von Norden, ja, hat sogar einen hebräischen Namen, ja, einer von den verbannten Israeliten, der jetzt im Dienste von Sanherib steht. Den obersten Heerführer, den Palastvorsteher und den obersten der Leibwache zu Hiskia nach Jerusalem, und gab ihnen ein starkes Heer mit mehr als 100.000 Soldaten. Jetzt sitzt es hier in der Klemme. Sanherib blieb bei Lachisch, um die Eroberung fertig zu führen, und dann hat er vor, nach Jerusalem zu gehen. Unterdessen, schon seit ein paar Jahren, Hiskia ging entschlossen daran, die Stadtmauer, überall wo sie schadhaft geworden war, wieder instand setzen zu lassen. Die bestehenden Türme wurden höher gebaut. Außerhalb der Mauer, ähnlich wie in Lachisch, wurde noch eine zweite Verteidigungsmauer auf der Kidron-Talseite von Jerusalem errichtet. Wir schreiben anfangs 1962. Kathleen Kenyon, die Ausgräberin von Jericho, die behauptet hat, dass zu Josuas Zeit es gar keine Mauern in Jericho gegeben hat, bekommt von dem jordanischen König Hussein Erlaubnis, hier an der Ost-, an der Westflanke von der Kidron-Tal, heute viele Häuser hier, kaum Platz zum Ausgraben, bekam Kathleen Kenyon, gerade unterhalb von der Temple Mount, das Erlaubnis, einen riesen Graben zu ziehen. Und sie suchte unter anderem nach dem zweiten Mauer von Hiskia, fand aber nichts. Und deswegen in der Zwischenzeit, wenn Jerusalem rekonstruiert wird aus der Zeit von Hiskia, nur eine Mauer, obwohl in der Bibel zwei steht. Denn Kathleen Kenyon hat gesagt, ich habe alles gefunden, was es zu finden gibt. Die Mauer ist nicht gefunden worden, die hat es nicht gegeben, man braucht nicht weiter zu suchen. 1967, die Juden erobern Jerusalem. Heute steht hier der jüdische Viertel, damals war gar nichts da, ja, nur Ruinen von alten Synagogen und so. Das war voll in jordanischer Hand, aber jetzt sind die Juden dran. Und jetzt jüdische Archäologen sind hier und hier. Was hier geschieht, wow, das ist interessant, aber das lassen wir für heute. Und hier sind sie am Ausgraben. Das sind jüdische und palästinensische Häuser hier, alles ineinander, ja. Es gibt wenig Platz, aber hier, jetzt gehen wir hier hin. Was hat man gefunden? Gar nicht so viele Jahre her. Zweite Mauer. Kathleen Kenyon sagt, ich habe alles gefunden, was es zu finden gibt, man braucht nicht weiter zu suchen, es gibt keine Mauer. Sie war immer da. Nur hat sie ein bisschen rechts gegraben und die Mauer war dort zerstört. Hier nicht. Ein Riesenmauer, ein massives Ding, ja. Und jetzt kommen die neuen Rekonstruktionen, wie es in der Bibel steht, ja. Nun, die Mauer war immer da. Aber die Archäologen, das ist ein ganz interessanter Brut. Die sagen, wir glauben die Bibel, wenn wir einen archäologischen Beweis dafür finden. Wenn wir es finden, dann stimmt es in der Bibel. Zum Beispiel, lange Zeit hat man behauptet, es gab keinen König David. Unterdessen hat man einen Teil von einem Monument gefunden, Haus Davids. Also, die Archäologen heute akzeptieren, dass es einen David gegeben hat. Aber der war halt kein so wichtiger König, aber es hat mindestens einen David gegeben. Ja, bis man etwas findet, wo man merkt, David war doch ein wichtiger König. Also, dann ist er ein wichtiger König, ja. Und früher hat es kein Hiskia gegeben, und jetzt gibt es ein Hiskia, denn man hat 6 Bullen von ihm gefunden. Und so weiter und so fort. Ich sehe die Sache ein bisschen anders. Gott war dabei. Sein Wort stimmt. Und wenn ich etwas nicht finde, schaufeln wir Dreck und bleiben cool dabei. Denn es ist schon da, es ist schon da. Ja? In der Mauer der Davidstadt, das ist jetzt die innere Mauer, nicht die äußere, zweite Mauer. In der Mauer der Davidstadt entdeckt ihr viele Risse, hat schon Jesaja geschrieben. Im unteren Teig staut ihr das Wasser, ihr fasset alle Gebäude von Jerusalem in Listen. Einige Häuser müsstet ihr abreißen, um die Stadtmauer zu befestigen. Und bevor der neue jüdische Viertel gebaut wurde in der Altstadt von Jerusalem, hat man eine Ausgrabung hier gemacht. Heute ist das alles überbaut und man sieht nur noch einen Teil davon. Hier ist diese Mauer. Und interessant sind die Häuser, die abgerissen wurden. Wie es im Buch Jesaja steht, wurden Häuser abgerissen, um diese Mauer zu erweitern und besser zu befestigen. Unterdessen ist Sanherib aber in Lachisch daran, das Moral der Juden in der Stadt zu untergraben. Er nimmt etliche von diesen gefangenen jüdischen Sklaven, spießt sie auf Holzpfähle, lässt sie dort in der Sonne schreiend, langsam blütend sterben, um irgendwie die Leute in der Stadt deutlich zu machen, die haben keine Chance. Und jetzt kommen die drei obersten Leute von Sanherib und machen Halt vor den Mauern von Jerusalem. Vor der Stadt machten sie Halt an der Wasserleitung beim oberen Teich. Also das sind alles sehr genaue Ortsangaben, die man teilweise heute nachvollziehen kann. Auf der Straße, die vom Wäscherfeld kommt. Sie verlangten, den König zu sprechen. Hiskia schickte den Palastvorsteher Eliakim. Von dem gibt es Bullen schon. Den Sohn von Hilkia, von dem hat man auch Bullen gefunden, zu ihnen hinaus. Und mit ihm der Schreiber Shebna, von ihm gibt es auch einen außerbiblischen schriftlichen Hinweis. Und dann Kanzler Joach, der Sohn von Asaph, von Asaph hat man auch etwas gefunden. Von Joach bis vor kurzem nichts. Nächste Bulle, mein Liebling. Finde die Farbe reizend, der Riss entzückend. Ich habe eine gute halbe Stunde hier beleuchtet. Ja, und der ist derart schön gelungen. Ein Kollege von mir, ein Alttestamentler, der mir sehr, sehr hilft bei meiner Arbeit, hat gefragt, ob ich ihn eine Vergrößerung machen würde. Seine Mutter, die bibelgläubig ist, würde Geburtstag haben, das würde ihr gefallen. Und er zeigte seine Mutter das und übersetzte für sie die Inschrift, gehört dem Asajahu, Sohn des Jehoach, Diener des Hiskia. Schau, Mama, hier haben wir, auf diesem Stück Ton, dieser Bulle, haben wir den Namen von einem König, den wir von der Bibel her... Mama, den kennen wir auch, Jehoach. Da gingen zu ihnen hinaus, den Palastvorsteher Eliakim, der Sohn des Hilkia, und der Schreiber Shebna, und der Berater Joach, das ist auf Hebräisch Jehoach, der Sohn Asas. Er rief mich an, Richard, was meinst? Ja, frag mich nicht, ich bin Fotograf. Frag Robert. E-Mail ging ab nach Tel Aviv. Postwenden kam die Antwort zurück. Ich gratuliere. Nicht einmal ich habe es gemerkt. Ich habe das selber in der Hand gehabt. Aber es ist mir entgangen. Natürlich ist das der. Denn der Schreibstil passt, es passt alles. Das ist der. Sie sind an der Schneidekante von moderner Forschung heute Abend. Das ist erst seit etwa ein Jahr bekannt geworden. Wissen Sie, das hat die ganze Art und Weise, wie ich die Bibel lese, das Alte Testament lese, ziemlich revolutioniert. Ich meine, wie las ich früher? Da gingen zu ihnen aus dem Palast vor, wann geht's weiter, ja? Wann knallt's wieder einmal, ja? Oh, ich kann euch sagen, das sind Menschen, die Gott bezeugt. Bis heute, ich kam mir vor, wie wenn ich am Hof von Hiskia stehen würde, dort in dieser Wohnung in London. Mann, diese Leute leben für mich ganz anders seither, ja. Aber es ist interessant, wie bezeugen sich die wichtigen Leute unserer Welt? Da werden große Gebäude gebaut, da werden Medaillen geprägt, da werden Straßen nach den Leuten genannt und so weiter. Dra, dra, dra. Und Gott, wie bezeugt sich Gott jetzt, wo sein Wort angegriffen wird, wie kaum zuvor? Und man meint, ja, ja, Schöpfung und Evolution, Schöpfung haben wir schon abgehakt, Sintflut haben wir abgehakt, Turmbau zu Babel haben wir abgehakt. Jetzt geht's an der letzte, das Ende des Alten Testament. Und Gott meldet sich. In den letzten 10 Jahren. Aber wie meldet er sich? Wie die Könige dieser Welt? Da, 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 da. Nein, mit Dreck. Mit kleinen Stücken von Dreck. Und das steht ganz in Übereinstimmung mit Gottes Wesen, Gottes Charakter und seine Wege. Denn als sein Sohn hier auf Erden kam, da, 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 keineswegs, kein Platz für ihn in der Herberge. Starb als Kriminelle an einem Stück Holz. Aber dadurch hat er Sieg gewonnen über den Teufel. Dreck. Aber was für Dreck? 1 Million US-Dollar wert Dreck. Unterdessen sind die Assyrer daran, die wahren Vorgänger von Saddam Hussein, den Juden den Garaus zu machen in Lachisch. Und Hiskia weiß es ganz genau. Und jetzt steht der hebräisch sprechenden Beamte von Sanherib vor den Mauern, ruft hoch, mein Herr, der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Ergib dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür zusammenbringst. Du kannst es ja nicht einmal mit den unbedeutendsten Truppenführer meines Herren aufnehmen. Du holst nur auf Ägypten und seine Streitwagen, und die haben wir voll im Griff, hey. Und dann wurde ein Brief an Hiskia überreicht, von Sanherib höchstpersönlich. Verlasse dich nicht zu sehr auf deinen Gott. Lass dir nicht von ihm einreden, dass Jerusalem niemals in meine Hand fallen wird. Und als Hiskia diesen Brief gelesen hatte, tat er was Vernünftiges. Er ging mit dem Brief in den Tempel Gottes, breitete ihn dort aus und sagte somit: Herr, schau mal, was dieser geschrieben hat, ist gegen dich gerichtet. Was braucht man da so grübeln? Erst vor kurzem hat jemand an mir am Telefon gesagt, ich wäre ein Arschloch. Oh Mann, hey, was macht man mit sowas, nicht? Erst vor einigen Wochen. Oh Mann, da kann man lange hin und her. Ja, geh mal zum Herrn hin. Sagen, weißt du, Herr, was er mir gesagt hat? Ich bin ein... Ja. Ja, und dann ist die Sache abgelegt. Und er betete. Unterdessen die Bewohner von Lachish in der Verbannung geführt. Die Lage ist absolut hoffnungslos. Herrscher der Welt, siehe doch, wie es uns ergeht. Höre doch, wie dieser Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Yahweh, die Könige von Assyrien haben alle diese Länder vernichtet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber es waren ja keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz und Stein, von Menschen angefertigt. Deshalb wurden sie auch vernichtet. Yahweh, unser Gott, rette uns vor diesem Assyrerkönig. Alle Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Und Gott hat erhört. Denn es ist den Assyrern nie gelungen, mit ihren Kriegsmaschinen gegen die Mauern von Jerusalem vorzupreschen. Denn in einer Nacht starben über 100.000 assyrische Soldaten an einer Seuche. Und unten in Lachish erfährt Sanherib das und bekommt aus der Heimat einen Brief. Rebellion in der Heimat, er musste nach Hause eilen. Und so kam Hiskia mit einer argblutigen Nase davon. Er wird alt, zerbrechlich, sein Sohn Manasse, schon bevor er 12 Jahre alt war, war Mitregent und wurde mit 12 Jahren König in Jerusalem. Jesaja beendet seinen Dienst, das wird eine Weile dauern, bis Jeremia kommt. Manasse, 12 Jahre. Und das ist das Siegel von Manasse. Und zwar, als er noch vor 12 Jahren noch nicht König war. Sonne und Mond an seinem Siegel. Gehört dem Manasse, steht darauf, Sohn des Königs. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen Jahwes. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hat. Und er richtete Altäre für den Baal. Wir haben hier so einen Baal auf dem Tisch, ja. Macht eine Aschera, so ähnlich wie eine Astarte, wie sie Ahab, der König von Israel, schon vor einige hundert Jahren gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Herr des Himmels, Sonne, Mond, Sterne, und diente ihnen, beteten sie an. Und der kleine Kerli, der hat schon auf seinem persönlichen Siegel, nicht einmal 12 Jahre alt, schon Sonne und Mond als Gottheiten. Das kommt nicht gut. Führte all das wieder ein, der ganze Gräuel, der Tempelprostitution, der Hurerei und so weiter, macht alles kaputt, was sein Vater einigermaßen in Ordnung gebracht hat. Sanherib eilte in der Heimat zurück, niederwirft eine Rebellion in Babylon, zerstört sogar die Stadt, wird aber einige Jahre später von seinen eigenen beiden Söhnen ermordet. Es werden ein paar schwächere Könige jetzt kommen, ja. Stellen Sie sich vor, diesen Mann, der sich brünstete, wie er Hunderte von Leuten in der Verbannung führte, wird von seinen eigenen zwei Söhnen umgebracht. Es vergehen einige Jahre und dann kommt der Stärkste von allen. Assurbanipal wird König in Ninive. Und das Manasse ist immer noch 55 Jahre, nicht? Es gelingt, nur einige Jahre, nachdem er König wird, es gelingt ihm, etwas zu tun, was die Assyrer bis dahin nicht tun könnten. Er erobert sogar die Hauptstadt von Ägypten. Jetzt sind die Assyrer wirklich oben drauf. Und Assurbanipal ließ sich als ein wahrer Nachkommen von Nimrod, Besieger von Menschen, Besieger von Tieren, feiern. War aber ein sehr belesener Mann, hatte eine Tontafelbibliothek von etwa 22 Tontafeln. Und auf einer von den Tontafeln hat er diktieren lassen, ich habe Inschriften aus der Zeit vor der Flut, vor der Sintflut studiert. Und das ist nicht so abwegig, denn wo sollte Moses sonst seine Information haben über den Garten Eden und über all das, was vor der Sintflut geschah? Er bezog sich wahrscheinlich, als er sein erstes Buch schrieb, wie Lukas, ja, im Neuen Testament, bezog sich auf alten Zeugen. Und auch scheinbar, Assurbanipal, nur einige hundert Jahre vor Christus, hatte Zugang zu manchen solchen alten Schriften oder Kopien davon. Aber jetzt ist es den Assyrern gelungen, ihr Reich auszudehnen. Die sind auf den Zenit jetzt, also es wird nicht größer, aber die haben schon sehr vieles eingenommen. Auch viele unschuldige Menschen hatte Manasse umbringen lassen. In Jerusalem waren Ströme von Blut geflossen. Ein Mensch, der mit seinem Gott nicht in Ordnung ist, ist bald mit seinen Mitmenschen nicht in Ordnung. Das kommt noch hinzu zu dem Götzendienst, zu dem er auch die Leute von Juda verführt hatte, sodass sie nach seinem Beispiel taten, was Jahwe missfällt. Nun, irgendwann mal wurde auch Assurbanipal mit einer Rebellion konfrontiert. Sein eigener Bruder hat in Babylon ein Reich für sich aufbauen wollen und er musste gegen den Bruder vorgehen. Und es war wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit, wo Assurbanipal kurzfristig abgelenkt wurde, wo Manasse eine Rebellion ansetzen wollte. Aber Assurbanipal handelt sofort, Manasse wird gefangen und nach Babylon geführt. Jahwe warnte Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf. Darum ließ er die Heerführer des Königs von Assyrien mit ihren Truppen gegen Juda heranrücken. Sie nahmen Manasse gefangen, schlugen einen Haken durch seinen Kiefer und führten ihn in Ketten nach Babylon. 1000 Kilometer mit Haken und Backen hinter einem assyrischen Kriegswagen geschleppt. In dieser verzweifelten Lage wandte Manasse sich wieder Jahwe, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren zu. Er beugte sich tief vor ihm und flehte ihn um Erbarmen an. Und Gott erhörte sein Gebet und er ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückkehren und als König weiter regieren. Daran erkannte Manasse, dass Jahwe der wahre Gott ist. Und ich frage mich manchmal, ob nicht die Gebete von dem alten Hiskia und vielleicht von Manasses Mutter hier in Erfüllung gehen. Ich meine, ich war auch ein rebellischer Sohn. Ich wusste auch, dass meine Mutter für mich betete. Und ich zog am Samstagabend hinaus, um alles, was ein rebellischer Teenager tut. Und da kam ich so gegen Mitternacht zurück. Unverrichtete Dinge. Wollte der Große spielen und rauchen und wurde gelb dabei. Wollte mich besaufen und schlief ein. Und solche Dinge, Samstag nach Samstag. Es gelang mir nicht. Nur ich wusste, wer schuld war. Meine Mutter auf ihren Knien, neben ihrem Bett. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Gefährlicheres als betende Mütter für rebellische Teenager. Mama, bleib cool, bete weiter. Auch ein Manasse kann errettet werden. Nun, Manasse wird sterben, Amon wird nur ganz kurz, König wird ermordet, es wird langsam heiß hier in Jerusalem. Und jetzt wo die Assyrer auf der Zenit, auf der Höhe ihrer Macht sind, erlaubt sich ein kleiner Prophet in einem kleinen Land den Untergang von Nineveh vorauszusagen? Müssen Sie sich vorstellen, Assurbanipal hat jetzt Ruhe im Reich, kann sich an einem Sommerabend im Palastgarten auf das Sofa hinlegen, nippt an seine Martini, seine Frau untertänig zu seinen Füßen, Diener und Dienerinnen wedeln, dass es frische Luft gibt, und zur allgemeinen Belustigung bäumelt den abgetrennten Kopf eines besiegten Königs im Baum. Und in dieser Lage wagt es Nahum nicht, wo Assyrien schon am absteigenden Ast ist, sondern wo sie ganz hoch oben sind. Nahum, im Namen Jahwes, meinst du, Nineveh, es wird dir besser gehen als der Stadt Theben, die ihr Assyrer schon erobert habt, die an Nilsturmlagen rings um Wasser geschützt war? Auch du, Nineveh, wirst den Zornbecher Jahwes leeren müssen, deine Festungen werden ein Raub der Flammen. Speichern Sie diese drei Worte hinter den Ohren, Raub der Flammen, wir werden wieder daran erinnert sein. Es wird noch 30 Jahre oder so brauchen, aber es geht dann schon in Erfüllung. Unterdessen sind die Assyrer daran, brandschatzend, raubend, vergewaltigend, Terror zu verbreiten unter Nachbarvölker. Aber die kommen dann schon daran. Jetzt in Jerusalem, nachdem Manasse gestorben ist und Amon ermordet worden ist, wird einer der schillerndsten König von Juda überhaupt König in Jerusalem, Josia. Ermutigt von dem Prophet Zephania unter anderem, beginnt er, wie Hiskia vor ihm, mit Reformen in Jerusalem. Der Tempel wird wieder gereinigt. Nun, Zeit wieder für eine Bulle. Gehört dem Netan Melech, Diener des Königs, hoher Beamter, haben Sie je von dem in der Bibel gelesen? Ja, wie ich, überlesen vielleicht. Weiter ließ Josia die Pferdestandbilder, das sind assyrische Symbolen, ja, beseitigen, die die Könige von Juda, Manasse vor allem vorher, zu Ehren des Sonnengottes der Assyrer, die hatten auch einen beflügelten Sonnengott, aufgestellt hatte. Diese Pferdestandbilder standen am Eingang zum Tempel nahe bei den Diensträumen des Hofmeisters Netan Melech. Netan Melech, Diener des Königs. Übrigens, diese Pferdestandbilder, die sieht man gelegentlich auf Rollsiegeln, Abdrücke. Hier, assyrische beflügelte Sonnenscheibe und so ein Pferdestandbild. Ich habe gerade Erlaubnis bekommen von der Stadt Israel, für 5 Jahren so etwas auszuführen. Es gibt nur 3 auf der ganzen Welt. Und die Stadt Israel gibt mir Erlaubnis, das hier bei der Ausstellung auszustellen. Es tut mir leid, es ist heute Abend noch nicht dabei. Aber Sie hätten es wahrscheinlich sowieso nicht gesehen. Es sind so viele Dinge schon, ja. Mein Volk, jetzt kommt Jeremia. Jetzt geht's in die Endphase. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen, und stattdessen gräbt es sich Löcher, also Zisternen, für Regenwasser, die noch rissig sind, das ist ein Bild, und das Wasser nicht halten. Was nützt es dir, Josia? Ja, also bitte, Josia hat Reformen gemacht und so weiter. Warum sagt man Josia das? Ja, bedenket Hiskia. Auch Hiskia hat gut angefangen. Also auch an Josia, eine Erinnerung. Ja, was nützt es dir jetzt nach Ägypten zu laufen, um das Wasser zu Nil zu trinken? Was nützt es euch jetzt nach Assyrien zu laufen, um das Wasser des Euphrat zu trinken? Also nicht bei denen sucht ihr eure Hilfe, sondern bei unserem Gott. Aber jetzt kommt die große Wende in der damaligen Weltgeschichte. Jetzt kommen endlich vereinigt die babylonischen Stämmen unter ihrem neuen Führer Nebukadnezar. Assurbanipal ist nur einige Jahre gestorben und schon gelingt es den Babyloniern unter Nebukadnezar, Nineveh zu erobern. Und sie gehen gegen Nineveh vor mit denselben Kriegsmaschinen, die die Assyrer jahrzehntelang brauchten, um andere Völker zu terrorisieren. Schon Jesaja, der schon länger gestorben ist, hat damals gesagt, Jahwe sagt, erst will ich zu Ende führen, was ich gegen Jerusalem und den Zionsberg im Sinn habe. Ich werde nämlich die Assyrer brauchen, um die Juden zu demütigen. Ja? Dann werde ich mit dem König von Assyrien abrechnen, mit seiner überheblichen Selbstherrlichkeit, mit dem Hochmut, mit dem er auf andere herabsieht. Ein sehr treffendes Bild von diesem selbstsicheren Volk. Aber jetzt steht der neue Mann vor der Tür, Nebukadnezar, sein Schwert im Blut gebadet. Und der letzte schwache syrische König stirbt in den Rauch und Flammen seines eigenen Palastes, umringt von seinem Harem. Diese ganzen Prunkbilder, bemalt und alles, gingen in Flammen auf. Und heute nur noch Fetzen davon übrig, in der British Museum in London zum Beispiel. Raub der Flammen. Nahum lässt grüßen. Nun, auf die Chronologie habe ich Folgendes gemacht. Selbst wenn nichts Weltbewegendes geschieht, habe ich dennoch die Jahreszahlen einzeln aufgeführt, damit man auch den Verlauf der Zeit optisch vor Augen hat. Jetzt 1612 die Babylonier erobern Nineveh. 1611, 1610 drehen wir die Seite um. Nächste Seite 609. Boah, da geht's los. Ja? Ich habe Ihnen gesagt, jetzt kommt einiges in Bewegung. Jetzt ist ein neuer Herrscher daran. Also, Necho, ein Mächtiger, wird Pharao in Ägypten. Und jetzt stehen zwei Mächtigen gegenüber. Necho in Ägypten, Nebukadnezar in Babylon. Das wird Krach geben. Und Josia steht dazwischen. Denn unterdessen, in dem Machtvakuum, das entstand, während der Zeit der schwächeren assyrischen letzten Königen und vor allem nachdem Nebukadnezar Nineveh erobert hat, gelingt es Josia von Jerusalem aus, die Grenzen wieder auszudehnen, wie sie früher waren. Ja, großer Segen, Sieg. Und es steigt ihm in den Kopf, sodass er nicht auf Gott hört. Es ist nämlich so, Necho ist auf dem Weg, gegen Nebukadnezar zu kämpfen. Gott will Necho in eine Falle führen, damit Nebukadnezar jetzt seine Macht etablieren kann. Necho weiß nur, dass er gehen muss. Und Josia kommt ihm entgegen. Jetzt gehen wir nach Megiddo. Hier sind 29 Kulturschichten unter meinen Füßen. Ich schaue hier hinaus über die Jezreel-Ebene. Armageddon. Ich habe einen neuen Vortrag, das ist nicht ein Buch, das ist der Anonse für den neuesten Vortrag. Armageddon, die Geschichte eines monumentalen Kampfplatzes. Deborah, Barach, Gideon, so vieles. 33 Kriege schon und der letzte, der größte, kommt noch. Einige Zeit nachdem Josia den Tempel renoviert hatte, zog Pharao Necho von Ägypten mit seinen Truppen heran. Er war damals auf dem Weg zur Schlacht von Carchemish am Euphrat. Josia aber wollte ihn aufhalten. Pharao Necho träumte von dem alten ägyptischen Reich, schon zur Zeit von Ramses II. Und so, wo die Grenzen bis nach oben gingen. Wer Carchemish besaß, besaß eine Schlüsselstadt, wo viele Handelswege sich kreuzten. Also, Necho will hier so schnell wie möglich, bevor Nebuchadnezzar überkommt, diese Stadt einzunehmen. Da schickte Necho Boten zu Josia und ließ ihm sagen, was kümmerst du dich meine Angelegenheiten, König von Juda? Mein Feldzug richtet sich nicht gegen dich, sondern gegen das Königshaus von Babylon. Gott, und er brauchte das Wort von dem hebräischen Gott, nicht einer von seinen ägyptischen Göttern. Gott hat mir Eile befohlen, er ist auf meiner Seite, darum stelle dich nicht gegen ihn, sonst vernichtet er dich. Aber Josia hörte nicht auf diese Worte, die Gott selbst ihn warnen wollte. Hier haben wir ein Beispiel von einem Menschen, der lebt im Segen und Sieg und es steigt ihm in den Kopf und er hört auf, Gott zu fragen. Aber dann läuft er voll in die Falle. Und er kommt bei Megiddo um. Das ist einer von diesen 33 Kriegen, die bei Armageddon schon geführt worden ist. Und das Interessante ist, dass die Ägypter ihn nicht einmal töten wollten. Die gaben ihm die Chance, aber sein Erfolg stieg ihm in den Kopf. Nun, Necho wird weitergehen und wird schlussendlich gegen Nebuchadnezzar kämpfen. Unterdessen, die Juden in Jerusalem machen einen Sohn von Josia König. Ja, das ist der Besitzer von diesem Siegel hier. Das ist in der Jerusalem, in der Israel Museum in Jerusalem. Das gehört nicht diesem Millionär. Gehört dem Jehoahas, Sohn des Königs. Die Männer von Juda riefen Jehoahas, einen Sohn der König, der Söhne von Josia, zu seinem Nachfolger aus und salbte ihn. Jehoahas war 29 Jahre alt, als er König wurde, und regierte nur 3 Monate lang in Jerusalem. Er tat, was dem Ewigen missfiel, genau wie seinen Vorfahren, der Pharao Necho, der jetzt die Oberhand über das Gebiet hat, setzte ihn ab und hat an seiner Stelle Joachim zum König über Jerusalem ernannt. Also, jetzt wird Joachim König. Jehoahas nach 3 Monaten ist schon weg, ja. Joachim ist wie Manasse, absolut böse. Ein Prophet, Uriah, will ihn warnen. Er lässt den Prophet Uriah töten. Jeremia warnt das Volk. Und wenn nicht ein alter Beamter von dem früheren König Josia interveniert hätte, wäre Joachim umgebracht worden, aufgehisst von Joachim. Wäre Jeremia umgebracht worden. Und der Beamte, der Jeremia errettet hat, das war der Mann, dessen Siegel diese Bulle gemacht hat. Gehört dem Achicham, Sohn des Schafan. Und Achicham ist der Vater von Gedalia, der unter Nebuchadnezzar Statthalter war in Jerusalem später. Und Achicham war der Minister von dem früheren König Josia. Die Hand Achikams, des Sohnes des Schafans, war mit Jeremia, sodass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, ihn zu töten. Hier wieder ein kleiner Stück Dreck. Und hier steigt wieder ein ganz großartiger Mann. Ich muss sagen, Hut ab vor diesem Achikam. Er hat seine Karriere hinter sich. Er ist ein reicher Mann, seine Familie ist angesehen in Jerusalem. Das setzt alles aufs Spiel, einen Mann Gottes zu retten, Hut ab, und wird verewigt, nicht nur in der Bibel, sondern mit Dreck. Joachim, der Sohn von Josia, war das 4. Jahr König von Juda, und Nebuchadnezzar das 1. Jahr König von Babylonien. Da ging das Wort Jahwes an Jeremia, ein Wort für das ganze Volk. Alles wird in Trümmern liegen, 70 Jahre lang werdet ihr in eure Nachbarvölker dem König von Babylon unterworfen sein. Und dass ein solches Wort der Bewohner von Jerusalem und der König von Jerusalem, Joachim, nicht gefallen, liegt auf der Hand. Aber ganz mutig ist Jeremia immer wieder im Tempel aufgestanden und hat gepredigt. Immer wieder auf den Straßen von Jerusalem hat er gepredigt. Aber jetzt steht sein Leben in Gefahr. Er muss fliehen. Und er versteckte sich. Mit der Hilfe von Achikam ist er errettet worden und er versteckte sich mit seinem Freund Baruch. Nun, Baruch war Schreiber. Wahrscheinlich hat Jeremia selber, und das wäre nicht ungewöhnlich damals, selber nicht lesen und schreiben können. Aber er hat einen Freund, auch einen Sohn, wie Jeremia, von einer wohlhabenden Familie, einer angesehenen Familie in Jerusalem, Baruch, ein Schreiber. Und jetzt nützt Jeremia die Gelegenheit, wo sie sowieso sich verstecken müssen, alles, was er mündlich in Jerusalem gepredigt hat, jetzt schriftlich zu verfassen. Er nimmt eine Papyrusrolle, gibt es dem Baruch, und stundenlang wird die ganze Botschaft von Jeremia geschrieben. Und dann sagte Jeremia zu seinem Freund, und das ist mit ein Grund, warum ich glaube, dass Jeremia war kein Feigling, aber jetzt sagt er seinem Freund, er soll in den Tempel gehen und das vorlesen. Und das hat einen Kampf gegeben für Baruch. Ein ganz interessanter Mensch, dieser Baruch. Er ist nicht lebensmüde. In den Tempel gehen und diese Worte nochmals vorlesen. Aber er geht. Er geht. Und während er anfängt vorzulesen im Tempel, die Worte von der Schriftrolle Jeremias, wird er gesehen von Beamten. Die wollen ihn fangen. Er kann fliehen, er kann sich verstecken, aber die Rolle fällt in die Hände von Joachims Beamten. Es wird dem König Joachim gebracht. Es ist Winter, Joachim sitzt im Thronzimmer, es brennt ein Feuer. Es wird ein Schreiber gerufen, er soll das vorlesen. Joachim kann wahrscheinlich selber auch nicht lesen, das wäre nicht ungewöhnlich. Also, zwei Seilen werden vorgelesen, der König nimmt sein Taschenmesser, schneidet die obere zwei Seilen ab, schmeißt sie ins Feuer. Lies weiter. Stück für Stück wird vorgelesen, Stück für Stück wird verbrannt. Und am Ende ist die ganze Rolle verbrannt. Jeremia und Baruch vernehmen das in ihrem Versteck. Und dann nimmt Jeremia nochmal seine Rolle, gibt es dem Baruch. Und Sie können sich Baruch vorstellen, der hat stundenlang schon geschrieben, jetzt muss er nochmal schreiben. Wort für Wort, genau wie vorher, wird es diktiert. Und bitteschön, wenn ein Atheist das ganze Alte Testament auswendig kann, warum soll nicht ein Prophet seine eigene Botschaft nochmals diktieren können? Zumal der Heilige Geist Gottes ihn auch dazu bewegt. Also, es wird nochmals geschrieben. Und dann wird die Rolle zusammengerollt. Und Baruch, wie das die Gewohnheit von seinem Schreiber ist, Schnur herum, Stück Ton und seinen persönlichen Siegelring darauf. Und hier haben sie der Bulle von Baruch, ein Mann, der ein Buch der Bibel schrieb. Und es gibt nicht nur diese, es gibt zwei Stück. Der eine ist bei dem Multimillionär, der andere ist in der Israel Museum in Jerusalem. Da haben sie den Abdruck von dem Ring. Da haben sie den Namen von Baruch, den Namen von seinem Vater und seinem Beruf. Und sie haben die Fingerabdrücke von Baruch. Ein Mann, der ein Buch der Bibel schrieb. Gehört dem Berechjahu, Baruch, Sohn des Neriyahu, Neriah, der Schreiber. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, Berechjahu, dem Sohn des Neriyah, Neriyahu. Und er schrieb darauf, aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, Rolle, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte, und noch einiges hinzu über Joachim, was ihm geschehen wird, weil er das tat. Und da haben sie heute Abend gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass es existiert, geschweige dann überhaupt davon geträumt, dass es sowas geben könnte. Ich hielt in meiner Hand der Bulle, der persönliche Bulle, von einem Mann, der ein Buch der Bibel schrieb. Ich bin gedemütigt und ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Ich hätte nie im Leben geträumt, dass es sowas gibt. Und ich dürfte es in der eigenen Hand halten. Ich bin vor dir gedemütigt. Und wenn ich denke, wie du dich bezeugst, in einer Zeit, wo dein Wort unter den Füßen getrampelt wird, ignoriert wird, und da meldest du dich wieder von Himmel her mit Dreck. Aber was für Dreck. Ich danke dir, Herr, für Dreck. Amen. Das war's für heute. Applaus.